Habt ihr noch ein wenig Spannkraft, liebe Schwestern und Brüder? Ein ganz dramatischer Einstieg in diesen Text. Wie eine Fanfare. Erinnert ihr euch? Der Beginn des Jona-Buches ist fast wörtlich identisch mit diesem Anfang des dritten Kapitels. Mitten hinein ins Geschehen, ohne Vorwarnung, kein einleitendes Wort. Und es erging das Wort Adonais an Jona zum zweiten Mal. Dieser Neuansatz, der nichts von seiner Bestimmtheit eingebüßt hat, dieser neue Auftrag, der nichts von seiner Deutlichkeit eingebüßt hat, zeigt, ihr Lieben, wie geduldig und nachsichtig Gott mit seinem störrischen Propheten umgeht. Eben ein Gott der zweiten Chance, vielleicht sogar manchmal der dritten, vierten, fünften Chance. Es ist Ausdruck der Vergebung, was hier geschieht. Alle Parameter sind plötzlich wieder auf Null gesetzt. Alles geht von vorn los, als wäre vorher gar nichts gewesen. Nur, wenn Jona gehofft hatte, der Auftrag würde sich nach seiner Flucht ändern, so muss er erkennen, dass Gott ihm zwar eine neue Chance gibt, aber seinen Auftrag auch nicht nur ein bisschen aufweicht. Kein bisschen Entschärfung, was den Auftrag angeht. Er, Jona, soll Ninive, der großen Stadt, mitteilen. Er soll Ninive, der großen Stadt, den Untergang entgegenrufen. Der Stadt, die ein Inbegriff von Unrecht, Rechtsbruch und Unterdrückung war. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das heißt doch, ihr Lieben, die Tage des Unrechts sind gezählt. 40 Tage dürfen sie noch Unrecht tun. Dürfen sie so leben, wie sie bisher gelebt haben. Ihr Lieben, die Tage des Unrechts sind immer gezählt. Unrecht ist also immer schon begrenzt. Das kann uns doch hoffnungsvoll stimmen. Auch wenn mein Eindruck ein völlig anderer ist. Wir erleben ja täglich neues Unrecht. Und dennoch, nach Gottes Willen, ist die Zeit des Unrechts nicht ewig, auf Dauer festgeschrieben. Ich, wie wahrscheinlich sehr viele von euch, bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Ich habe das Unrecht am eigenen Leib erlebt. Da waren es nicht nur 40 Tage, es waren 40 Jahre. Aber auch sie waren gezählt. Es ging eben nicht so ewig weiter. Niemand von uns wird sagen können, wo und wann die Zeit des Unrechts endet. Aber eins dürfen wir wissen, sie ist begrenzt, sie ist nicht ewig. Darauf dürfen wir hoffen und darauf sollten wir vertrauen. Nur die Entwicklung zum Guten ist grenzenlos. Nur die Entwicklung zum Guten ist ohne zeitliche Begrenzung. Sie ist ewig, weil sie immer im Sinne Gottes ist. In den letzten Monaten, in denen der Nahe Osten wieder einmal im Krieg und in den damit verbundenen Verbrechen zu ertrinken droht, tun solche Aussagen weh, dass das Unrecht gezählte Tage hat. Und trotzdem sind es allein diese Aussagen, die noch einen Funken Hoffnung aufrechterhalten. Die Tage des Unrechts sind gezählt. Ja, auch unsere Zeit ist gezählt. Und es ist wichtig, dass Jona heute eben nicht schweigt. Dass wir nüchtern zur Sprache bringen, dass die Tage rücksichtsloser Gewaltanwendung, dass die Tage eigensüchtigen Sicherheitsstrebens, dass die Tage von Machtmissbrauch und Korruption immer abgezählte Tage sind.
Die Umkehr Jonas war richtig und wichtig. Die Umkehr Jonas wird so zum Vorbild und zur Möglichkeit für jeden von uns. Und jetzt geschieht hier ein Wunder. Ninive kehrt um aufgrund einer regelrecht kaltschnäuzigen Predigt. Einer Predigt, die diese Möglichkeit der Umkehr völlig ausgeschlossen hat. Ein Wunder für mich. Gerade ein Drittel der Stadt ist erreicht und sie fängt an, Buße zu tun. Sie kehrt um. Sie macht sich fest an Gott. Auf ihn vertrauen sie. Das ist nicht nur Umkehr, die im Denken passiert, die hier sich im Kopf vollzieht, sondern eine Umkehr, die den ganzen Menschen betrifft, vom Kopf bis zu den Füßen. Diese Umkehr ist so unwiderstehlich, dass die Herrschenden, dass der König sich ihr anschließen muss. Es bleibt ihm gar nichts anderes übrig. Diese Umkehr ist so tiefgreifend und durchgreifend, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse hier in dieser Stadt, die Hierarchien plötzlich umgestülpt und umgestürzt werden. Es gibt plötzlich kein Unten und Oben mehr. Es ist ein Wunder, ihr Lieben. Denn all das geschieht auf ein Wort hin, besser gesagt auf fünf Worte hin. Die Leute von Ninive vertrauen diesem Wort, ohne irgendwelche Beweise, dass da irgendetwas Wahres dran sein könnte, ohne ausgedehnte Internetrecherche, ohne den Namen Gottes überhaupt zu kennen. Gott eröffnet für sie eine Zukunft. Er eröffnet eine Geschichte mit ihnen. Die Umkehr Ninives fegt die Unterschiede zwischen groß und klein, zwischen Herrschen und Untergeben, zwischen König und Volk wie ein Wind hinweg. Die Buße Ninives deutet hier fast paradiesische Zustände an, wenn der König seinen Erlass zum Fasten in gleicher Weise für Mensch und Tier und für die Natur und für die Schöpfung ausrichtet. Ja, ich bleibe dabei. Es ist für mich ein Wunder. Obwohl sie Gott bisher nicht kannten und immer noch nicht kennen, lassen sie sich von ihm vom Kopf auf die Füße stellen. Ich frage mich, was eigentlich passieren würde, wenn ein Drittel der deutschen Bevölkerung, 20 Millionen, auf die Straße gingen und gegen rechts demonstrieren, gegen das weitere Versklaven der Schöpfung, die unseren Enkeln und Urenkeln den Lebensraum entzieht. Ob unsere Könige die Konsequenzen daraus ziehen würden? Wer weiß. In mehrfacher Hinsicht sehe ich eine Verbindung zwischen Ninive und uns als Menschheit des 21. Jahrhunderts. Wir wissen nur zu gut, dass die Fortsetzung der Zerstörung der Umwelt dem Leben der Menschen auf der Erde immer engere Grenzen setzt. Sind wir schon umgekehrt? Vielleicht waren ja die letzten heißen Sommer ein Vorbote von zukünftigen Katastrophen? Wir wissen seit Menschengedenken, dass Kriege die Konflikte zwischen Kulturen und Nationen eben nicht lösen können. Wir wissen, dass die von Menschen verantwortete ungerechte Verteilung der guten Möglichkeiten dieser Erde eigentlich ein Verbrechen ist und Leben zerstört. Sind wir schon umgekehrt? Wir wissen doch, wo die Menschen in unserem nächsten Umfeld um uns herum ihre Schwächen und Grenzen haben. Sie immer und immer wieder darauf zu stoßen und zu behandeln und darauf zu behaften, gefährdet doch unsere Beziehung zu ihnen und lähmt das Zusammenleben. Sind wir umgekehrt? Manchmal habe ich den Eindruck, es fehlt uns an Hoffnung. Es fehlt uns an Vertrauen. Denn Hoffnung und Vertrauen könnten unsere kleinen persönlichen Schritte zur Umkehr zumindest einleiten und sogar beflügeln. Weil Ninive diese Hoffnung hat, kehrt es um, sagt sich los vom bisherigen Lebensentwurf, macht Schluss mit dem, was in ihrer Stadt zum Himmel schreit. Historiker sagen uns, dass Assyrien mit seiner Kulturhauptstadt Ninive eine der brutalsten Kriegsnationen war. Später dann spürten sie selbst die Schwäche. Sie spürten den allmählichen inneren Niedergang. Spüren wir das auch in unserer Gesellschaft? Sicher hat Ninive Angst, wie es wörtlich heißt, umgepflügt, also vernichtet zu werden. Aber ihre Umkehr wurzelt nicht in der Angst, sondern in der Hoffnung. Darüber haben wir nachgedacht. Wer weiß, vielleicht, in diesem vielleicht, steckt die große Hoffnung, die die Menschen in Ninive haben. Vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir dann nicht zugrunde gehen. Leute, deshalb tun sie Buße. Und wie sie Buße tun, damit sind sie uns doch um Längen voraus. Ihre Umkehr ist schnell. So verziehen sie die Notbremse, obwohl sie noch 40 Tage Zeit haben. Wie viele Gebete kenne ich von mir persönlich selbst, die ich mir schlussendlich abbringe, nachdem ich mir so lange wie möglich vormachte, dass ich vielleicht doch recht hätte. Erst ganz am Schluss, als letzter Ausweg sozusagen, dann die Rückkehr zu Gott, die Einsicht von Schuld und eventuell Umkehr. Womöglich geht es nicht nur mir so. Die Nineviten aber verschenken keine Zeit. Jeden Tag ohne Umkehr sehen sie als verlorenen Tag an. Was lernen wir an den Nineviten über Umkehr? Was ich von ihnen lerne, entdecke ich, dass es zeitlos gültig ist. Zeitlos. Und deshalb hochaktuell. Erstens, ihre Umkehr ist ernsthaft und konsequent. Sie betteln nicht bloß um Gnade. Sie brechen mit dem, was sie falsch gemacht haben. Wie heißt es? Jeder soll umkehren und sich von seinen bösen Taten abwenden und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. So lautet das Wort, das Gebot der Regierung. Ich und sicher, wir alle sind ja manchmal so verrückt, dass wir schon vor einem falschen Schritt die Vergebung mit einkalkulieren und darauf hoffen und dann eben mal versuchen zu sündigen. Die Nineviten machen konsequent Schluss mit dem Unrecht. Zweitens, ihre Umkehr ist persönlich. Keiner schiebt es auf den anderen, sagt, wenn der anfängt, dann ziehe ich nach. Dann ziehe ich das auch in Betracht, diese Umkehr. Selbst der König verlässt den Thron und kleidet sich in Bußgewänder wie alle anderen. Erst dann ordnet er die Buße auch für die anderen an. In Ninive beginnt man bei sich selbst, da schlägt man an seine eigene Brust und zeigt nicht mit dem Finger auf die anderen. Und schimpft nicht nur über die Politiker. Drittens, ihre Umkehr ist sichtbar. Sie greifen auf öffentliche erkennbare Bußrituale zurück. Verzicht auf Essen und Trinken, weg mit den noblen Businesskleidungen und der bequemen Freizeitgarderobe. Sie tragen Trauer. Ihre Umkehr spielt sich nicht bloß innerlich ab, wo keiner es sieht. Nein, sie legen sich öffentlich fest. Sie legen dafür etwas in die Waagschale. Sie machen sich überprüfbar in ihrem Bekenntnis der Umkehr und schneiden sich damit selbst den Rückweg ab. Sie können gar nicht mehr zurück. Wir haben heute solche äußeren Rituale kaum noch. Aber ein ehrliches Bekenntnis vor anderen Menschen würde vielleicht den gleichen Zweck erfüllen. Denn damit legen wir uns fest. Damit bekräftigen wir unsere Entscheidung, etwas zu verändern in unserem Leben, neu zu Gott zu kommen. Warum müssen eigentlich öffentliche Bekenntnisse so oft als peinlich gelten? Könnten sie nicht vielmehr ansteckend sein und wirken? Ihre Umkehr ist sichtbar. Viertens, das Letzte, ihre Umkehr ist demütig. Sie rechnen sich dadurch keine verbesserten Chancen bei Gott aus. Nein, sie spekulieren nicht, bei jedem Tag des Fastenhungers und bei jedem Krümel Asche, in der sie sitzen, auf zusätzliche Punkte bei Gott. Sie wissen, dass sie verspielt haben und dass ihre einzige Chance darin liegt, dass Gott auch umkehrt von seinem Entschluss, dass er barmherzig, gnädig ist. Wie berechnend sind dagegen oft meine Buß- und Vergebungsbitten. Wenn ich abwäge, wie viel ich zugeben muss, damit ich mich einigermaßen begnadigt fühle. Ninives radikale Umkehr ist eigentlich beschämend in Bezug auf unsere Halbherzigkeit. Jona ist der Prophet, den Jesus am meisten zitiert. Das sagte ich in irgendeiner Predigt schon einmal. Und sehr bewusst hat Jesus seinen Zeitgenossen und damit auch uns unsere Halbherzigkeit vor die Füße gelegt. Sehr bewusst hat Jesus uns Ninive als Beispiel vor die Füße gelegt. Sie, die Heiden, so sagt er, fernab von Gottes Verheißung, fernab von seiner Heilsgeschichte und von der Bibel sowieso, sie glauben Gott und kehren um. Konsequent, persönlich, öffentlich, demütig. Und wir? Ja, müssen wir denn auch umkehren? Hat uns Gott etwa auch ein Strafgericht angedroht wie Ninive? Nein, ganz beruhigt, hat er nicht. Hat er nicht. Für uns kann man womöglich auch keinen so langen Katalog an Gewalttaten aufstellen wie für Ninive. Bei uns ist sicher guter Wille zu finden. Aber daneben eben doch auch genug Ich-Sucht. Wir sind nicht brutal. Wir sind wohlanständig. Wir sind lauwarm temperiert. Da kann sich keiner an uns die Finger verbrechen und er bekommt auch keine Erfrierungserscheinungen. Eben lauwarm temperiert. Und deshalb droht uns Gott auch keinen ordentlichen Untergang an, wie Ninive. Aber ihr Lieben, es könnte sein, da Gott ja immer wieder für eine Überraschung gut ist, es könnte sein, dass er uns einfach schlicht laufen lässt. Uns einfach laufen lässt in unserer lauwarmen Temperierung, uns so dahingibt, wie Paulus in Römer 1 schreibt. Uns dahin gibt an unsere selbstgewählte Lebensausrichtung. Uns dahin gibt an unsere Wankelmütigkeit. Uns dahin gibt an unsere Unentschlossenheit. Und dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Wir erleben ein bisschen von Reich Gottes und vieles eben nicht. Wir erleben ein bisschen Aufbruch in der Gemeinde und an vielen Stellen nicht. Wir lieben unseren Gott einigermaßen, aber eben nur in Maßen. Kann sein, dass gerade dies Gottes Gericht an uns ist, dass er uns so lange laufen lässt, bis wir endlich aufmerken, bis uns eine heilige Unzufriedenheit packt, bis wir aufwachen und nichts Halbes mehr wollen, sondern Gott ganz wollen. Dann können wir vielleicht umkehren wie Ninive, rasch, konsequent, persönlich, öffentlich, demütig. Liebe Gemeinde, habe ich jetzt zu schwarz gemalt? Zu schwarz gemalt, als ich von unserer lauwarmen Temperatur sprach? Nein, ich möchte uns nicht ausschimpfen und vielleicht dadurch zur Umkehr bewegen. Schon deshalb schimpfe ich keinen aus, weil ich mir dasselbe Urteil ebenfalls sprechen muss. Aber Gottes Weg mit Ninive zeigt doch, dass es auch anders werden kann. Dass der Abstand zu ihm nicht immer bleiben muss. Gott ruft Menschen in seine Nähe, in den Wirkungskreis seiner Liebe. Er will sie haben und dadurch das aus ihrem Leben verbannen, was falsch läuft, was ihnen ja selbst schadet, was uns alles selbst schadet. Gott ist der Gott der Hoffnung. Er hat unerwartet viel Barmherzigkeit in Reserve. Und wenn wir unser Leben, auch unser oft halbherziges Leben, als Sackgasse empfinden, dann reißt dieser Gott der Hoffnung einen Spalt der Hoffnung auf. Er reagiert darauf, was wir ihm sagen. Diese Hoffnung, die soll und nur sie kann uns zur Umkehr bewegen. Sie will sich wie ein köstlicher Vorgeschmack auf unsere Zunge legen, damit wir Appetit auf mehr bekommen. Mehr von diesem faszinierenden und gleichzeitig so unbegreiflichen Gott, der so unberechenbare Hoffnung bereit hat und der deshalb unsere ganze Hingabe wert ist. Ein unvergleichlicher, faszinierender Gott der Hoffnung, wie Paulus schreibt. Amen. Ich hoffe, dass niemanden von euch jetzt die Worte im Halse stecken bleiben, wenn ich einlade, mit diesem Gott der Hoffnung ins Gespräch zu kommen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben, so steht es auf dem Programm.